Da ist es für die Eltern wichtig, wenn ich den Verdacht habe oder mein Kind hat sich mir anvertraut, genau zu besprechen, was sind die Schritte, die wir gehen. Also von einer passiven, gemobbten Situation in eine aktive Situation wiederzukommen, diese Mobbing-Situation auch zu durchbrechen.
Herzlich willkommen bei Hey Familie, dem Familienpodcast von DM Glückskind.
Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen, die uns als Eltern wirklich bewegen. Wir, das sind Hebamme und Journalistin Kerstin Lücking und Reporterin Dorothee Dahinden.
Es gibt so Situationen, in denen wir uns als Eltern fast ohnmächtig fühlen, nicht genau wissen, wie wir nun helfen können und was der nächste kluge Schritt ist. Situationen, in denen wir den Schmerz unseres Kindes vielleicht sogar richtig selbst aufsaugen. Und wir sprechen heute über eine davon, und zwar übers Mobbing. Wenn das eigene Kind aus der Gemeinschaft ausgegrenzt, ständig geärgert oder fies beleidigt wird, ja, dann tut das weh. Vor allem natürlich den Kindern und Jugendlichen. Woran erkennen wir als Eltern überhaupt, dass unser Kind gemobbt wird und nicht nur ein normaler Konflikt vorherrscht? Was sind die versteckten Anzeichen für Mobbing und wie helfen wir unserem Kind? Zu Gast ist heute bei mir Dr. Med. Michael Elpers. Er ist Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeut und hat sich auch auf das Thema Mobbing spezialisiert. Herzlich willkommen, Michael. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
Ja, vielen Dank, Doro. Schön, dass ich hier sein darf.
Michael, warum ist es so wichtig, dass wir über das Thema Mobbing, Cybermobbing, Stalking sprechen, aufklären und nicht einfach sagen, das regeln die Kinder und Jugendlichen bestimmt alleine unter sich, die kriegen das schon hin?
Ja, vielleicht ist es deshalb ein wichtiges Thema, gerade weil wir denken, die regeln das schon unter sich. Und wir machen uns häufig nicht klar, dass, wenn es sich wirklich um Mobbing handelt, die Auswirkungen sich bis ins Erwachsenenalter ziehen können. Und die Auswirkungen betreffen dann nicht nur die eigene psychische Gesundheit. Sie beziehen sich darauf, dass ich oder dass vom Mobbing betroffene Kinder und Jugendliche als Erwachsene vielleicht schlechtere Schulleistungen haben, schlechteren Schulabschluss, dann auch sozioökonomisch, das klingt jetzt sehr technisch, ist aber trotzdem wichtig, einen viel schlechteren Start haben und sich so die Auswirkungen des Mobbings bis in das Erwachsenenalter und dann auch auf die eigene Familie auswirken können.
Was meinst du genau mit sozioökonomisch?
Ja, ständiges Mobbing führt ja dazu, dass ich psychische Symptome erleide. Das kann Konzentrationsstörungen sein, die Schulleistungen fallen ab, bis dahin, dass ich als Betroffener vom Mobbing gar nicht mehr zur Schule gehe und mit einer Angststörung sozusagen erstmal zu Hause bleibe und lange Zeit auch eine therapeutische, psychotherapeutische oder psychiatrische Behandlung brauche. Viele Kinder, da gibt es eine Menge Studien darüber, erreichen dann schlechtere Schulabschlüsse. Und das heißt natürlich, dass sie ihnen bestimmte Berufswege, die sie aufgrund ihrer normalen Entwicklung wahrscheinlich problemlos erreicht hätten, nicht mehr erreichen können. Und das wirkt sich dann eben auch auf den Beruf, auf den sozialen Status, auf die eigene Familie hinaus.
Warum können denn das die Kinder und Jugendlichen oft eben nicht alleine regeln?
Man muss erstmal ein Stück weit unterscheiden zwischen Konflikten, die alltäglich an Schulen passieren, und dem Mobbing, für dies ja, oder für das es ja eine Definition gibt. Mobbing heißt, dass ich über einen längeren Zeitraum Angriffen ausgerichtet von anderen bin, ausgesetzt bin, die das Ziel haben, mich bewusst zu schädigen, mich sozial auszugrenzen und auch zu isolieren. Und daraus entsteht natürlich eine Hilflosigkeit, der ich irgendwann auch als Opfer, als Betroffener vom Mobbing ohnmächtig ausgesetzt bin.
Und du sagst tatsächlich, du hast ein Wort benutzt, bewusst.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass das Mobbing eine bewusste Tat ist. Und ich spreche hier auch absichtlich von Tat, weil es ja eine Form der Aggression ist, die zum Ziel hat, mein Gegenüber auch wirklich bewusst zu schädigen.
Was sagst du denn Eltern, die jetzt vielleicht zuhören und denken, ja, aber mein Kind, das ist an sich total cool und stark und resilient, das wird schon nicht passieren? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eben doch passiert?
Es gibt natürlich immer Punkte, die uns angreifbarer machen. Das ist, wenn ich sehr schüchtern bin, wenn ich zurückhaltend bin, wenn ich wenig Freunde und Freundinnen in der Klasse habe, wenn ich isoliert von vornherein bin. Das macht mich natürlich angreifbarer für die anderen. Trotzdem, auch das habe ich ja in meinem Buch auch ein Stück weit beschrieben, gibt es eigentlich kein typisches Mobbing-Profil. Jeder von uns und jede von uns kann rein theoretisch Opfer eines Mobbings werden. Das kann ein falscher Satz gewesen sein in der Schule, das kann die falsche Markenkleidung gewesen sein. Das kann einfach nur sein, dass ich Streit mit einem Schüler oder mit einer Mitschülerin hatte, der das sehr persönlich und übel genommen hat. Mhm. Deshalb ist das natürlich sehr, sehr schwierig zu sagen, wenn ich auf die und die Dinge aufpasse, kann meinem Kind das nicht passieren. Wobei du gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen hast, einer der wichtigsten schützenden Faktoren ist eben diese Resilienz.
Mhm. Da sprechen wir dann nachher auch nochmal drüber, wie wir unsere Kinder dann wirklich resilient, also widerstandsfähiger und stark machen können. Was mich an dieser Stelle noch interessieren würde, wenn wir mal auf die Zahlen gucken, die sind ja ganz schön heftig. Wenn ich lese, dass jeder sechste Schüler bzw. Schülerin alleine von Cybermobbing betroffen ist und die Zahl der betroffenen Kinder und Jugendlichen zwischen 8 und 21 Jahren seit 2017 um 36% gestiegen ist. Woran liegt das? Ist die Hemmschwelle geringer geworden? Sind es die digitalen Geräte? Macht es das leichter, andere fertig zu machen? Oder was können da Ursachen sein?
Also erstmal meine eigenen Erfahrungen mit den Kindern und Jugendlichen in der Praxis ist, dass es denen grundsätzlich überhaupt nicht an Empathie mangelt. Mhm. Das sind tolle Kinder, das sind tolle Jugendliche, die ein psychisches Problem haben, mit dem sie zu uns kommen und denen man auch in vielen Fällen sehr gut helfen kann. Mhm.
Ich meinte das jetzt bezogen auf die Täterinnen und Täter sozusagen.
Genau, das ist nochmal etwas anderes. Ja. Wichtig ist zu wissen, Cybermobbing, das ist nicht der unbekannte Täter oder die unbekannte Täterin, die das durchführt, sondern häufig sind Cybermobbing mit Schulhofmobbing durchaus kombiniert. Das ist etwas, das die Betroffenen, die Täter und Täterinnen nicht kennen, ist eher sehr unwahrscheinlich. Die meisten Täter und Täterinnen kommen aus dem näheren Umfeld. Und das ist immer noch mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den ich immer auch hinweise, dass man immer auch ein Stück weit schauen muss, wer ist das denn? Und eigentlich ist es gar nicht so schwer, auch herauszufinden, wer das macht. Die digitalen Medien spielen und vor allem auch die sozialen Medien spielen eine große Rolle. Ich kann natürlich in der Anonymität sehr schnell erstmal verschwinden und ich habe den großen Vorteil, dass Posts, dass Einträge, dass bewusste Schädigung sehr schnell ganz große Gruppen erreichen, ohne dass der oder die Betroffene überhaupt davon weiß, dass das passiert ist. Das kriege ich ja als Betroffener gar nicht so schnell mit und schon hat das aber die Runde auf WhatsApp meinetwegen gemacht oder in einem Instagram-Account und alle anderen wissen etwas, von dem ich noch gar keine Ahnung habe als Betroffener. Die Täter und Täterinnen haben ja sehr unterschiedliche Motive und so wie wir sie oder wie ich sie auch erlebe und auch bei meinen Recherchen für das Buch erlebt habe, ist das häufig so, dass das Problem ja weniger bei dem von Opfer betroffenen Kindern und Jugendlichen liegt, sondern eher im Täter oder in der Täterin begründet ist. Also psychische Probleme, soziale Probleme zu Hause, Ausgrenzung, Minderwertigkeitsgefühle, die dadurch kompensiert werden sollen. Dadurch, dass ich Gewalt ausübe, sei es verbale Gewalt, sei es auch eben so eine indirekte Gewalt durch Ausgrenzung und Posts oder aber auch meine direkte Aggression durch Schläge und Prügeleien, habe ich ja eine Machtposition oder entwickle ich eine Machtposition. Ich bin meinem vermeintlichen Opfer überlegen und zeige ihm, dass ich der oder die Stärkere bin. Und das fördert natürlich mein eigenes Selbstbewusstsein. Wenn dem nichts entgegengesetzt wird, ist es eine negative Verstärkung dieses Selbstbewusstseins und die Bereitschaft, immer weiterzumachen, ist dann natürlich groß.
Das heißt, das sind im Zweifel Kinder und Jugendliche, die eben zu Hause auch schon ganz klein gehalten werden oder nicht anerkannt werden.
Ja, aber es sind auch die, richtig, genau richtig. Es sind aber auch die Kinder und Jugendlichen, die auch oft alleingelassen sind, die zwar materiell gut versorgt sind, aber letztendlich an einer bestimmten Stelle ein Defizit aufweisen, nämlich dass die Unterstützung, die positive Zuwendung auch durch das Elternhaus dann häufig fehlt.
Es ist inzwischen, so erlebe ich das, dass das auch so ein manchmal fast so ein ganz schneller Satz ist, mein Kind wird gemobbt, also der so rausgehauen wird, sage ich mal. Wie oft Ist das denn dann tatsächlich so oder ist dieses Mein Kind wird gemobbt deiner Erfahrung nach manchmal vielleicht auch schon fast zu so einer schnellen Diagnose geworden, um eben so eine Headline zu haben für das, was auch zwischen Kindern stattfindet und Jugendlichen, was vielleicht auch normal ist?
Ja, das ist vollkommen richtig. Häufig ist das auch, dass ich das erlebe, dass Kinder sagen oder Jugendliche, ich werde gemobbt. Und dann frage ich natürlich nach oder die Eltern sagen, mein Kind wird gemobbt in der Schule und deshalb sind die Schulleistungen zum Beispiel so schlecht geworden. Und dann frage ich nach, was heißt das denn? Was passiert denn in der Schule? Und es gibt immer wieder Streit. Und die nächste Frage für mich ist dann, ist der Streit nur mit einem Kind oder sind die Streitereien mit mehreren Kindern? Sind sie kurz oder beziehen sie sich auf einen langen Zeitraum? So nähert man sich dem Thema Mobbing. Weil Mobbing über einen längeren Zeitraum, also nicht über 2 Tage oder eine Schulwoche, sondern das muss schon über einen tatsächlich längeren Zeitraum passieren, mit, was ich auch eingangs gesagt habe, mit der bewussten Absicht, einen anderen Menschen zu schädigen. Das kann durch direkte Gewalt sein, also körperliche Aggressivität, verbale Gewalt oder, was für viele noch schlimmer ist, eben Ausgrenzung von anderen Gruppen. Dadurch ist ja auch meine eigene Position dann sehr geschwächt. Und eben das Schlechtmachen innerhalb von sozialen Medien.
Und das heißt halt auch dieses Lustigmachen oder Leute auch bewusst nicht zu sehen und zu übergehen?
Genau. Nicht sehen wollen einer anderen Person, das ist ja auch zum Beispiel in Familien, wenn das als Erziehungsmethode eingesetzt wird, unheimlich beschämend für die Betroffenen. Und das löst natürlich auch eine massive psychologische, psychische Symptomatik aus oder kann es zumindest auslösen. Und ist für die Betroffenen häufig noch viel schwerer zu ertragen als jetzt ein körperlicher Konflikt, der dann relativ schnell ausgetragen wird und aber auch wieder beendet werden kann.
Und wie ist das so, wenn Mobbing ist doch auch, wenn ich immer jemanden lächerlich mache, oder?
Genau, das ist aber genauso schlimm eben wie diese Ausgrenzung.
Ja.
Ich mache Witze über das Kind und noch schlimmer wird es natürlich in der Klasse, was auch immer wieder passiert oder was ich häufiger auch höre, wenn dann die Pädagogen und Pädagoginnen nicht eingreifen, sondern manchmal sogar mitlachen. Dann fehlt mir ein wesentliches unterstützendes Moment innerhalb der Schule, weil der Lehrer oder die Lehrerin ja eigentlich die wichtigste Vertrauensperson ist, die ich da habe.
Mhm. Und wie ist das auch mit so unter Druck setzen? Was hast du da für Beispiele? Was passiert da beim Mobbing?
Unter Druck setzen hat ja viel mit Erpressung zum Beispiel zu tun. Auch das erleben wir. Das erleben wir aber auch, oder ich, häufiger eher bei jüngeren Kindern.
Mhm.
Also im Grundschulbereich, dass eben auch dann Geld erpresst wird von älteren Mitschülern, wo sich Kinder auch noch nicht so gut durchsetzen können. Die Frage nach Mobbing ist in der Anamneseerhebung eigentlich mittlerweile eine Routinefrage geworden, was ja eigentlich schlimm genug ist.
Wo wird denn überall gemobbt?
Instagram, WhatsApp, in den Gruppen, überall da, wo ich Beiträge einstellen kann, wo ich vielleicht selber etwas reinschreibe. Also eine Meinung zu einem Bild, zu einem Film, wie auch immer. Und das öffnet ja schon das Tor dazu, dass ich eine Reaktion bekomme. Das erleben ja auch Politiker zum Beispiel auf X, das mit dem Hate Speech, dass da Texte verfasst werden, die ja im keinem Verhältnis zu dem stehen, was der Politiker oder die Politikerin dann geschrieben hat oder ins Netz gestellt hat. Und da ist die Hemmschwelle unglaublich gesunken und das gilt leider auch für Jugendliche.
Und im echten Leben, sag ich mal, es ist der Schulhof, es ist der Sportverein.
Ja, man muss zwischen dem Schulhof und dem Sportverein sehr unterscheiden. Die Schule ist ja ein, wenn man so will, in sich geschlossenes System, was ich mir als Kind erstmal nicht primär ausgesucht habe, sondern es gibt eine 10-jährige Schulpflicht, da muss ich erstmal hingehen. Und auch die Wahlmöglichkeiten der Eltern sind zwar von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber es besteht eine Schulpflicht. Ich kann mich dem also weder als Eltern noch als Kind entziehen. Und dann bin ich mit einer Gruppe von Kindern, Mitschüler, Mitschülerinnen zusammen, häufig über Jahre, die ich mir ja nicht aussuchen kann. Das sowohl im positiven Sinne, weil das natürlich auch mein soziales Lernen als Kind, mein Gefühl für soziale Zusammenhänge ungemein schärfen kann, aber auch im negativen Sinne, wenn es zu Gewalttaten kommt, wenn es zu Mobbing kommt, dann kann ich mich dem nicht so einfach entziehen. weil dann sind die Möglichkeiten auch begrenzt.
Das heißt, es passiert immer da, wo man sein muss und nicht unbedingt da, wo man freiwillig ist. Also es ist immer eher die Schule als der Sportverein.
Richtig. Im Sportverein, da kann ich auch, wenn es sich jetzt nicht um Leistungssport unbedingt handelt, wo ich dann vielleicht keine andere Möglichkeit habe, als bei diesem Verein zu bleiben, kann ich immer sagen, ich entziehe mich dem, indem ich den Verein wechsle. Das ist vielleicht in ländlichen Gebieten, wo es nicht so viele Fußballvereine gibt, ein bisschen schwieriger als jetzt hier in der Großstadt. Aber auch diese Möglichkeiten bestehen natürlich grundsätzlich, dass ich vielleicht eine andere Sportart wähle oder aber im Nachbardorf oder in der Nachbarschaft dann in den Fußballverein eintrete. Mhm. Und das ist der große Unterschied. In der Schule kann ich mich dem nicht entziehen. Und eine Erfahrung ist natürlich auch, wenn ich versuche, das Mobbing dadurch zu lösen, alleine, dass ich immer wieder sozusagen den Sportverein wechsle oder auch die soziale Situation wechsle, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich groß, dass ich überhaupt nicht selber die Mechanismen entwickle, um dem Mobbing aufmerksam begegnen zu können.
Mhm. Wer mobbt denn eigentlich wen? Sind das Schulkameradinnen, Kameraden, Bekannte? Sind das manchmal auch vielleicht sogar Geschwister?
Also es sind in den meisten Fällen sind das Mitschüler und Mitschülerinnen, die ich kenne als Schüler. Mobbing gibt es natürlich genauso unter Geschwistern. Und da ist es natürlich nochmal ein bisschen schwieriger, weil ich erstmal ein grundsätzliches Vertrauen in meinen Bruder oder in meine Schwester habe. Die emotionalen Bindungen sind natürlich andere. Und dann können die Auswirkungen natürlich nochmal umso stärker sein. Und auch die Intensität des Mobbings ist in Familien häufig nochmal viel stärker, weil bestimmte Hemmschwellen gar nicht da sind. Es findet ja in einem geschlossenen System statt, wo wenig zunächst mal nach außen dringt. Mhm. Und das ist für viele ein Problem. Interessanterweise, das hängt natürlich auch immer ein Stück weit davon ab, wie die Eltern damit umgehen, können dann auch die Rollen zwischen gemobbt werden und selber mobben auch mal innerhalb einer Familie sehr schnell wechseln. Da geht es ja immer auch darum, auch in Familien hierarchische Strukturen herzustellen. Auch für Kinder ist es wichtig, wie sie von ihren Eltern gesehen werden. Das wollen sie auch alle und müssen sie auch.
Und was ist so ein klassisches Beispiel für dich, wenn ein Geschwisterkind das andere mobbt?
Na, es kann mit Kleinigkeiten anfangen. Also zwei Kinder gucken Fernsehen und das Programm wird ausgeschaltet. Das ist eine ganz klassische Geschichte, die man immer wieder erlebt, wenn die Kinder alleine vorm Fernseher sitzen, dass die sich darüber streiten, wer guckt. Aber dann geht es auch darum, ich werde nicht mehr gerufen, wenn es was zu essen gibt. Oder häufig sind ja auch die, wenn es gemeinsames Abendessen gibt. Häufig sind die Eltern beide berufstätig. Die Kinder sind auf sich alleine gestellt während des Tages. Und da finden sehr viele verdeckte Gewalthandlungen statt, die die Eltern ja auch häufig gar nicht so schnell mitbekommen. Man weiß, dass die Bereitschaft, auch körperliche Gewalt auszuüben, deutlich höher ist als jetzt außerhalb von Familien. Und das hängt natürlich auch immer damit zusammen, wie Eltern auch selber Streitkulturen vermitteln. Ob sie überhaupt mit den Kindern so in der Erziehung in den Kontakt getreten sind, um ihnen auch zu zeigen, wie man eigentlich richtig streitet. Weil das ist ja eine ganz wichtige soziale Fähigkeit.
Wie streitet man denn richtig?
Indem man seinen Gegenüber oder seine Gegenüber nicht herabwürdigt, indem man immer versucht, trotz der eigenen Wut auch einen Kompromiss am Ende zu finden. Mhm. Indem man auch zeigt, die körperlichen und die psychischen Grenzen des jeweils anderen sind immer zu respektieren. Wenn ich aber selber als Elternteil mein Kind herabwürdige, es lächerlich mache, es immer wieder vor anderen auch kritisiere und natürlich, da dürfen wir uns auch nichts vormachen, auch wenn körperliche Erziehungsmethoden in Deutschland per Gesetz verboten sind, treten sie natürlich trotzdem immer auf. Das erhöht natürlich die Bereitschaft der Kinder auch selber durch das Lernen am Modell genau diese Mechanismen wieder anzuwenden, wenn ich mich in einer Streitsituation zum Beispiel mit Gleichaltrigen befinde.
Genau, und das heißt, dass in dem Fall tatsächlich ein wahnsinniger, wie du es gerade gesagt hast, Zusammenhang besteht zwischen der eigenen Erziehung und mein Kind mobbt wiederum andere.
Genau. Also uns Eltern kommt nun mal eine unglaublich hohe Verantwortung zu, wenn wir wollen, dass unsere Kinder gut, stark und vor allen Dingen glücklicher aufwachsen.
Würdest du denn sagen, dass die Täterinnen und Täter so klassische Charaktereigenschaften auch haben, die mobben? Oder klassische oder Defizite, also ganz bestimmte?
Häufig geht es um ein mangelndes Selbstwertgefühl. Mhm. Um das Gefühl, ich muss einen Punkt, also zum Beispiel schlechte Schulleistungen oder soziales Ungleichgewicht oder auch die Konflikte, die ich selber zu Hause in der Familie erlebe, ausgleichen, um mein eigenes Selbstwertgefühl und auch mein eigenes Selbstbewusstsein und damit meine Persönlichkeit zu schützen. Das sind ja Mechanismen, die bei den Tätern auftreten und die das nicht entschuldigen sollen, aber die ein Erklärungsmodell auch darstellen, um dann auch wirksam bei präventiven Maßnahmen eingreifen zu können.
Sind die denn dann besonders wütend, besonders traurig, besonders fies?
Früher hat man oft gedacht, dass das Kinder sind, die jetzt, was die Schulleistungen angeht, immer nur schlecht sind, dass es Kinder sind, die nicht so einen guten Hintergrund, einen kognitiven Hintergrund hat. Heute weiß man, dass das auch sehr viele Kinder sind, die durchaus sehr intelligent sind, die genau wissen, wie sie andere Kinder manipulieren können und wie sie auch Mechanismen zum Mobbing bewusst und sehr zielgerichtet einsetzen können. Also deshalb gibt es nicht den typischen Mobber-Typus, genauso wie es nicht das typische Mobbing-Opfer gibt. Das ist immer ganz, ganz schwierig und es gilt dann auch immer im Einzelfall genau hinzugucken. Für Eltern ist das natürlich immer erstmal eine bittere Erkenntnis, wenn mein Kind ein Täter oder eine Täterin ist. Und wir haben sicherlich alle dann auch den Schutzreflex erstmal, dass wir unser eigenes Kind in Schutz nehmen und sagen, nein, das kann ja überhaupt nicht sein. Mhm. Aber wenn wir nicht bereit sind, auch diese negativen Seiten unserer Kinder zu sehen, dann können wir auch nichts verändern. Mhm. Und wir haben nicht nur tolle, glückliche Kinder.
Ich würde jetzt gerne noch mal mit dir über die Mobbing-Opfer sprechen. Und davor habe ich aber noch eine Frage, die sich mir wirklich schon seit langem stellt. Ab welchem Alter mobben denn Kinder überhaupt bewusst? Man kann ja sagen, im Kindergartenalter ist es ja manchmal schon richtig fies unter den Kindern. Aber inwiefern passiert da was bewusst?
Das Wort bewusst ist ein ganz, ganz wichtiges. Im Kindergartenalter gibt es häufig ganz, ganz heftige Streitereien. Aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, das ist auch so Gegenstand vieler entwicklungspsychologischer Forschungen gewesen, spielt ein Kind, ein Junge mit einem roten Auto, ein anderes Kind kommt und nimmt ihm das Auto weg. Mhm. Meinetwegen im Alter von 3 Jahren. Das ist dann natürlich das Kind, was das Auto wegnimmt, überschreitet eine Grenze. Es guckt natürlich selber, wie weit es gehen kann. Es ist aber nur ein kurzer Konflikt. Und in den meisten Fällen fängt das andere Kind an zu weinen kurz, hört dann aber auch relativ schnell auf und wendet sich einem anderen Spielzeug zum Beispiel zu. Das ist auch etwas, diese Form von Aggression und aggressiven Handeln gehört auch ein Stück weit zur Entwicklung dazu. Also Aggression, aggressives Handeln ist nicht immer nur schlecht. Das muss man auch immer dazu sagen. Es bedingt ja auch, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir mutig sind, auch an bestimmten Stellen Risiken einzugehen. Im Grundschulalter ist das dann so, dass am Anfang die klassische Schulhofprügelei, die entsteht aus einem kurzen Streit und meistens finden die Kinder dann auch relativ schnell wieder einen Kompromiss und können sich auch hinterher wieder vertragen. Da sieht man, dass Aggression und aggressives Handeln nicht bewusst eingesetzt wird, um ein Ziel richtig durchzusetzen. Ich bin mir dessen noch nicht bewusst, ich handle einfach nur.
Das würde auch, wenn es jetzt nicht das Prügeln ist, auch unter Druck setzen oder wegrennen und sowas beinhalten.
Genau, weil die Kinder sich in den Konsequenzen noch gar nicht so klar sind. Da denken die jüngeren Schulkinder, Grundschulkinder und auch Kindergartenkinder, denken an der Stelle noch nicht unbedingt über diese Konsequenzen nach. Das können sie auch aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung, ihrer emotionalen und sozialen Entwicklung noch gar nicht schaffen. Bei älteren Grundschulkindern ist das dann schon etwas anderes. Da wird es bewusst eingesetzt. Die häufigsten Mobbing-Situationen finden sich ungefähr um das 8. bis 9. bis 14. bis 15. Lebensjahr herum. Also eine Zeit, wo emotionale Repräsentanzen in unserer Persönlichkeitsentwicklung oder in Persönlichkeitsentwicklung von Kindern, moralisches Denken eine immer größere Rolle spielen. Und gleichzeitig, das wissen wir auch, die Entwicklung der Kinder ja massiv unterschiedlich ist. In der 4. Klasse finden sich häufig schon pubertäre Kinder neben Jungs, die noch mit Lego spielen und Playmobil. Und da sind die Interessen häufig ganz, ganz andere innerhalb der Schülergruppe. Und gleichzeitig ist das eine Zeit, wo ich sehr verletzlich bin als Kind, als Jugendlicher, weil ich noch nicht dieses Selbstbewusstsein über mich selber entwickelt habe. Ich bin sehr davon abhängig, was andere von mir denken. Und das macht mich natürlich dann auch sehr angreifbar.
Gibt es denn Kinder und Jugendliche, die eben verstärkt zur Zielscheibe werden? Wie sind die vom Charakter her, auch von den Gefühlen? Sind das Einzelgängerinnen, die äußerst sensiblen? Welche Kinder sind das und Jugendlichen?
Natürlich steigt das Risiko, wenn ich ein Einzelgänger oder eine Einzelgängerin bin. Wenn ich sehr, sehr schüchtern, sehr zurückhaltend bin, mich nicht gleich wehren kann, wenn mal ein böser Kommentar kommt. Es sind aber auch die Kinder, die selber vielleicht Probleme haben, wo andere Kinder sehr genau wissen, auf welchen Knopf sie drücken müssen, um zum Beispiel eine heftige Reaktion herbeizuführen. Also das ist in dem Bereich weiß man auch immer wieder, dass vor allen Dingen sehr impulsive Kinder dann auch natürlich sehr schnell wütend reagieren. Ich kann das sehr geschickt nutzen, indem dann dieses Kind zum Schluss alleine dasteht und als der oder die Schuldige ausgemacht wird für einen Konflikt. Lehrer und Lehrerinnen bekommen das ja auf dem Schulhof in der Pause nicht immer mit, was dann wirklich passiert ist. Ja. Aber sie dann so in den Fokus geraten, obwohl das eigentlich überhaupt nicht notwendig oder überhaupt nicht den Tatsachen entsprochen hat. Auch das erlebe ich immer wieder bei bestimmten Problemkonstellationen. Mhm. Da geht es ja auch immer darum, wie kann ich damit umgehen? Dann sind es Kinder, mit Handicaps, die vielleicht in der Grundschule noch besser geschützt sind, also Thema auch Inklusion, die aber dann in den weiterführenden Schulen sehr isoliert sind. Auch da gibt es immer wieder Hinweise darauf, dass die Opfer auch vom Mobbing werden können. Wenn es ein massives soziales Gefälle innerhalb von Klassenverbänden gibt oder in Schulen, kann auch das eine große Rolle spielen. Und wie gesagt, manchmal ist es einfach nur die falsche Kleidung oder die falsche Frisur oder die falsche Brille.
Wo wir als Erwachsene erstmal den Kopf schütteln können, dass das so passiert und ja.
Genau. Ja, es lässt einen, manchmal lässt es einen fassungslos zurück.
Welche Symptome zeigen denn Kinder und Teenies, die gemobbt werden?
Wichtig zu wissen für Eltern ist, es gibt kein spezifisches Mobbing-Syndrom. Grundsätzlich können alle Formen psychischer Auffälligkeiten auftreten. Aber wenn die Schulleistungen plötzlich schlechter werden, wenn mein Kind mit psychosomatischen Symptomen, also Kopfschmerzen, Bauchschmerzen sind ja so die häufigsten Symptome, die dann auftreten, wenn die immer weiter zunehmen, Ängste bestehen, dass die irgendwann so stark sind, dass die Kinder morgens nicht mehr zur Schule gehen wollen, dann muss ich mir immer auch Gedanken machen, was kann in der Schule dahinter stecken. Und dann ist es wirklich so, dass Mobbing ein nicht ganz unwahrscheinliches Thema ist. Und dann sollten Eltern das Thema auf jeden Fall ansprechen und nachfragen.
Du hast das ja eingangs auch schon gesagt, was Mobbing auch im Erwachsenenalter nach sich ziehen kann. Das heißt, was kann Mobbing alles bei den Opfern auslösen? Sind das Depressionen, Angstzustände? Vielleicht kannst du da nochmal bitte drauf eingehen.
Also die häufigsten Erkrankungen, also psychiatrischen Erkrankungen, die man sieht, sind tatsächlich depressive Erkrankungen, Angststörungen, selbstverletzendes Verhalten findet sich immer wieder. Man spricht dann von nicht-suizidalem, selbstverletzendem Verhalten, ein ziemlich langes Wort, aber das intendiert ein Stück weit, dass die Betroffenen jetzt nicht die Absicht haben, sich selbst zu töten, aber die diesen Schmerz brauchen, um den eigenen inneren Druck ein Stück weit entgehen zu können. Manche brauchen unglaublich lange, um das auch ansprechen zu können, weil ihnen das manchmal auch gar nicht so selber bewusst geworden ist. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt. Oder sie sich schämen, dass sie diese eigene Schwäche zugeben müssen. Aber das ist dann immer der erste Schritt auch zur eigenen psychischen Gesundung, sich diesen Themen auch zu stellen und das auch anzuschauen und Konsequenzen daraus zu ziehen.
Weil das für manche Kinder fast normal ist, dass sie schlecht behandelt werden, wenn du sagst, wenn sie sich darüber gar nicht bewusst sind, was da passiert?
Genau, die merken das häufig auch gar nicht. Und gerade auch diese soziale Ausgrenzung, das ist ja was sehr Subtiles, das wird einem erstmal nicht bewusst. Und dann nimmt man es hin, ja, es ist ja nun mal so und ich komme trotzdem ganz gut zurecht. Aber ich verknüpfe das dann nicht damit, dass ich abends mit Bauchschmerzen im Bett liege. Und auch die Eltern, die ja häufig gar nicht so mitbekommen, was in der Schule passiert. Ich kann mich noch gut an meinen Sohn erinnern, wie ich gefragt habe, wie war es in der Schule? Gut, gibt's was Neues? Nein. Also, und dann ist das Gespräch über die Schule erstmal beendet. Und wenn man nicht nachhakt, dann kriegt man auch keine Informationen. Und erst dann berichten viele Kinder auch vorsichtig und langsam, was wirklich passiert. Und da muss man als Elternteil auch hellhörig und dann auch sensibel sein und sich die Zeit nehmen und dann auch das Gespräch suchen und bereit sein, das durchzustehen.
Und das Gespräch auch dann mit der Schule suchen oder wozu redest du dann im nächsten Schritt?
Ich würde immer das Gespräch mit der Schule so schnell wie möglich suchen, weil sich das Mobbing, die Mobbing-Situation in den meisten Fällen nicht von alleine lösen wird. Und es sollte da gelöst werden, wo es entsteht. Und das ist nun mal der Raum Schule. Da verbringen unsere Kinder ja in der Woche teilweise 40 Stunden mehr Zeit, als sie zu Hause verbringen. Und das ist dann auch die Aufgabe der Lehrer und Lehrerinnen, diese Situation auch möglichst schnell aufzuheben. Da ist es für die Eltern wichtig, wenn ich den Verdacht habe oder mein Kind hat sich mir anvertraut, genau zu besprechen, was sind die Schritte, die wir gehen. Also von einer passiven, gemobbten Situation in eine aktive Situation wiederzukommen, diese Mobbing-Situation auch zu durchbrechen.
Also mit dem Kind darüber zu sprechen, was wir als nächstes jetzt tun werden.
Mit dem Kind darüber zu sprechen, genau. Ja. Pass auf, ich werde morgen oder ich mache jetzt einen Termin mit deiner Klassenlehrerin oder mit dem Lehrer aus, dem du am meisten vertraust und ich werde das besprechen. Das Gespräch werde ich erstmal alleine suchen, um zu klären, was ist. Man muss dem Kind natürlich auch erklären, dass die Schule natürlich auch immer verpflichtet ist, die andere Seite zu sehen. Also sie muss natürlich auch mit dem potenziellen Täter oder der Täterin sprechen, was ist an der Geschichte dran? Mhm. Weil man immer davon ausgehen muss, dass Kinder das ja nicht einfach so erzählen. Also das ernst zu nehmen und auch als glaubhaft anzunehmen, ist ganz, ganz wichtig. Es nützt in den meisten Fällen nichts, bei den Eltern der Täter und Täterinnen anzurufen und zu sagen, passen Sie auf, Ihr Kind mobbt mein Kind und das sollte unterlassen werden. Das in den meisten Fällen klappt das nicht, weil wir alle natürlich erstmal die Tendenz haben, unsere eigenen Kinder auch in Schutz zu nehmen und zu sagen, das passiert hier so nicht. Da ist es immer wichtig, eine neutrale Instanz zu suchen. Eigentlich sollte es ja auch so sein, dass jede Schule einen Sozialpädagogen hat, auch einen Mobbingbeauftragten. Leider ist dem nicht immer so. Aber das ist eigentlich das Ziel, was auch ausgegeben wurde. Und sodass es eigentlich da auch immer einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin geben müsste.
Wenn jetzt Eltern zuhören, die denken, ja, ich würde das gerne alles machen, nur mein Kind sagt, ich darf nicht. Das hat solche Angst, dass es noch schlimmer wird, wenn wir als Eltern eingreifen. Was ist dein Rat an dieser Stelle an die Eltern?
Angst generiert ja Angst. Also Angst ist ein übermächtiges Gefühl, ein wichtiges Gefühl, aber wir haben ja die Begriffe wie Todesangst, vor Angst wie gelähmt. Das beschreibt ja nur, wie stark diese Angst ist. Und die Menschen, die davon betroffen sind, auch die Kinder, die kommen aus dieser Situation häufig nicht raus. Und an dieser Stelle muss ich als Elternteil Verantwortung übernehmen und auch an irgendeiner Stelle sagen, ich weiß, dass das eine schwierige Situation ist, aber du musst auch wissen, dass wir alle hinter dir stehen, dass wir eine Lösung finden werden und dass es ganz, ganz wichtig ist, dass du wieder in eine Situation kommst, wo du keine Angst mehr haben musst. Und wir werden das schaffen. Also da auch wirklich positiv drauf einzugehen, aber auch die Verantwortung übernehmen, dann auch notfalls ohne Einwilligung des Kindes das Gespräch zu suchen. Weil anders wird man diese Mobbing-Situation nicht lösen.
Wie können wir auch vielleicht ein Stück weit vorbeugen, Michael? Unsere Kinder stark machen, dafür sorgen, dass sie resilient sind.
Indem ich erstmal als Eltern meine Vorbildfunktion und meine Rolle auch annehme. Kinder lernen ja am Modell in vielen Bereichen. Und im Kleinkindesalter ganz stark sind sie sehr auf diese Kernfamilie, auf Mutter und Vater angewiesen. Später erweitern sie so ihre sozialen Beziehungen. Aber die Rolle der Eltern, die wird immer da bleiben. Also diese Vorbildfunktion. Wie vermittle ich eine Streitkultur? Wenn ich Streitereien, Konflikte immer wieder im Keim ersticke und sie gar nicht erst aufkommen lasse, ist es sehr wahrscheinlich, dass mein Kind in der Schule im Zusammensein mit anderen Kindern eben überhaupt keine Kompetenzen hat, einen Streit in irgendeiner Weise durchzuführen oder auch zu Kompromissen zu kommen. Ich muss einen wertschätzenden Umgang mit meinem Kind pflegen. Das hört sich so selbstverständlich an, aber wir erleben auch immer wieder, dass diese Herabwürdigungen ja auch durchaus in Familien passieren, weil das Kind nicht so reagiert, wie man das selber möchte, weil man selber eigene Probleme hat, seien sie sozialer Natur oder vielleicht auch psychischer Natur. Da gibt es so unterschiedliche Gründe. Aber das ist der Schlüssel, mit den Kindern einen wertschätzenden, mit den eigenen Kindern einen wertschätzenden Umgang zu pflegen, ihnen zu vermitteln. Es gibt Grenzen, die auch nicht überschritten werden dürfen, die ich nicht bei anderen überschreiten darf, aber die auch nicht bei mir selber überschritten werden dürfen. Also meine eigene körperliche Unversehrtheit zum Beispiel. Und das sind Dinge, die neben vielen anderen Faktoren unsere Kinder dann auch stark machen und die ihnen auch zeigen, es gibt einen Weg, Konflikte gut und sozialverträglich zu lösen. Also diese Chance besteht ja immer, die ist auch nach wie vor da, weil Kinder wollen lernen und Kinder sind ja per se nicht gewalttätig. Sie üben aggressives Handeln aus, sie sind auch aggressiv, aber sie sind nicht gewalttätig. Da ist nochmal ein großer Unterschied. Das bedingt dann immer, dass ich wieder bewusst schädigen will. Und da habe ich als Elternteil sehr, sehr viele Möglichkeiten, um da auch gut eingreifen zu können.
Was für tolle Schlussworte, lieber Michael. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch mit wahnsinnig viel Hilfe und Infos und Wissen. Und wer mehr von dir lesen möchte, kann dein Buch kaufen, Wenn Kinder unter Kindern leiden, erschienen 2023 im Belz Verlag.
Vielen Dank, dass ich dieses Gespräch mit dir führen durfte. Das ist für mich natürlich auch immer wichtig, dieses Thema anzusprechen.
Ich danke dir und dann hoffe ich, dass wir bald mal wieder voneinander hören.
Ja, sehr gerne.
Okay, bis bald. Tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, das hier war tatsächlich unser Podcast-Finale. Nach 66 Folgen beenden wir Hey Familie. Und an dieser Stelle möchte ich mich in unserem Namen nicht nur bei euch da draußen bedanken fürs Hören, fürs Teilen, fürs Mitfiebern, fürs Feedback, sondern eben auch bei allen Expertinnen und Experten, die uns auf dieser wunderbaren Reise die letzten Jahre begleitet haben. Vielen, vielen Dank.